dann gehe ich.
Also zurück zum heutigen.
Ich muss jetzt also, denn ich muss Ihnen doch noch eine Webseite zeigen.
Die ist aber tatsächlich nun strikt im Rahmen dieser Lehrveranstaltung.
Die hatte ich Ihnen das letzte Mal auch schon genannt, zumindest.
Wittgenstein Philo.at. Und Wittgenstein Philo.at hat hier, ich bin noch nicht voll auf dem neuesten Stand, aber hat hier eine Seite Vorstufen zu Wittgensteins philosophischen Untersuchungen. Sie finden da nochmal extra Links, das ist nichts anderes, in die Audiothek für die Lehrveranstaltungen. Die Seite selber muss ich, wie gesagt, ein bisschen updaten. Sie haben aber ein neues Ding schon drauf und das deswegen wollte ich es Ihnen zeigen. Sie haben eine Glosse da drauf, die ich geschrieben habe, die wird diese Woche, denke ich, also Wochenende, Woche, kommt die bei scienceorf.at im Zusammenhang mit dem ORF Online-Forum ein wenig gekürzt. Hier haben Sie es auf die ungekürzte Art und Weise. Das heißt Wittgenstein Privat, Philosophie und Leben. Sie können sich das, ein Teil von dem, was ich Ihnen heute noch vorstellen werde, ist hier ausformuliert. Es geht ein bisschen auch in eine andere Richtung. Ich komme aber, wie gesagt, jetzt eben nochmal in einem anderen Winkel zu diesem Thema Philosophie und Leben. Erinnern Sie sich, jetzt Rückblick auf die vergangene Stunde, da hatte ich Ihnen die textimmanente Interpretation von Savigny kurz vorgestellt, die etwas, die also sich die Aufgabe setzt, sehr klare Grenzen zu ziehen und im Rahmen dieser klaren Grenzen auszubuchstabieren, was ein bestimmter philosophischer Text für eine Botschaft hat, für einen Inhalt hat. Und ich habe Sie darauf hingewiesen, schon mal so vorläufig, dass an dem Phänomen des Vorwortes diese klare Grenzziehung etwas ins Schleudern gerät. Nicht, dass klare Grenzziehungen nicht an vielen Stellen sehr, sehr wichtig wären, das will ich überhaupt nicht leugnen. Also ich habe da jetzt keine von vornherein festgelegte Präferenz für das eine oder für das andere. Aber das eine, was man tun kann, ist, gesetzt den Fall, man misstraut der klaren Grenzziehung eines vorgegebenen Textes, gesetzt diesen Fall, dann ist es eine gute Idee, sich an Vorworte zu wenden. Denn Vorworte sind etwas, ich hatte Paratexte zitiert, ich sage jetzt hier ein zweites Schlagwort, auf das ich so mittlerweile im Verfolgen dieser Thematik gekommen bin. Das Schlagwort stammt von Derrida und ist Exergon. Also wenn Sie ein schönes Wort suchen, wie man das Phänomen beschreiben soll, dann sagen Sie Exergon und zitieren Derrida über Nietzsche, weil da kommt das vor. Exergon heißt also dem Werk vorangestellt in einer bestimmten Art und Weise, die ausgelagert, ausgesetzt Vorstufe zum Werk. Wenn Sie die Thematik der Veranstaltung hier im Auge behalten, nicht Vorstufen zu Wittgensteins philosophischen Untersuchungen, wird Ihnen klar sein, dass ich zum Zweck dieser
Vorlesung mich durchaus eher auf die Seite derer stelle, dann nehme ich also jetzt sozusagen Position, ich stelle mich mehr auf die Seite derer, die dafür die verschwimmenden Grenzen operieren, also einstehen. Und zwar nicht so sehr, das würde ich wohl dazu sagen, es gibt eine prinzipielle Einstellung in favor of, also zugunsten von verschwimmenden Grenzen und sozusagen Spiegel- und Verschub-Elementen. Das ist schon von vornherein gut, dass man Geschichten, die klar sind, ein bisschen weniger klar macht, weil Klarheit alleine ist gefährlich. Das ist nicht meine Motivation, warum ich mich auf Vorworte und Vorstufen einlasse, sondern meine Motivation ist einfach die, dass wenn ich über Wittgenstein arbeite, ich zur Kenntnis nehmen muss, dass die Grenzen so klar nicht sind, wie sie seit 20, 30, 40 Jahren in den Wittgenstein-WWW, also WW, gesammelte Werke, Wittgenstein bei Suhrkamp, wie sie erscheinen. So klar ist das nicht. Und das ist an dieser Stelle sehr wohl philosophisch relevant. Und das ist der Grund, warum ich auch Ihnen ja schon angekündigt habe, dass ich in die Vorwortbereich gehe. Jetzt bin ich sozusagen dort, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Bin dort, wo ich den zweiten Akzent zu setzen habe, systematischerweise als Gegenakzent zu dem Savigny-Akzent. Und das ist eine Extremposition auf der anderen Seite. Das ist die Extremposition, die jetzt nicht textimmanent ist, sondern, wie soll man das sagen, die den Text vom Leben her betrachtet, die also das, was da drin an gedanklichem, markanten Material drinnen ist, aufzuschlüsseln versucht im Hinblick darauf, im Hinblick auf das Leben. Man kann es nicht anders formulieren, es ist einfach so schlicht in doppelter Art und Weise. Und damit Sie mal ein wirklich ergreifendes Dokument davon hören, wie einfach man diese Sache formulieren kann, zitiere ich Ihnen etwas aus dem Vorwort zu Ludwig Wittgenstein Denkbewegungen. Das ist nun, ich denke, ich habe das letzte Mal schon angekündigt, es sind im Jahre 93 Tagebücher von Wittgenstein, die er verfasst hat, 1930, 32 und 36, 37, die waren beide in einem Manuskript mit drinnen, sind gefunden worden auf einem Dachboden irgendwo, sind im sogenannten Coda-Nachlass. Und diese Tagebücher haben es in einer gewissen Weise nun in sich. Die sind ein zum Teil sehr persönliches Dokument, wo Wittgenstein viel über seine eigenen Unzukömmlichkeiten, über seine Gefühle, Gedanken und so weiter schreibt und das mischt mit Philosophie. Es wäre also eine Art von Text, die als Text einigermaßen rausfällt aus dem, was man so in den normalen Büchern hat. Also wenn Sie sich diese Sachen ansehen, das sind die Bücher aus den Jahren 29 bis 33, wie ich Ihnen ja dargestellt habe, dann haben Sie da also massiv viel philosophische Arbeit drinnen. Hin und wieder gibt es ein paar Gedanken darüber, dass er jetzt dorthin gefahren ist oder was über seine persönlichen Bekanntschaften oder so. Das sind aber eher verstreute Sachen. In diesen Tagebüchern, die hier gefunden worden sind, gibt es ein Schwergewicht der Berichte aus seinem Leben und der Gedanken, die er sich über sein Leben macht. Und der Kommentar von Ilse Sommervilla, die das Ding herausgegeben hat, hebt ab genau auf diesen Bereich. Ich lese Ihnen eine relevante Passage vor. Insofern ist das Tagebuch vor allem für Wittgenstein-Forscher von Bedeutung, die Bezüge zu seinem gesamten Werk herstellen möchten. Durch Eintragungen sehr persönlichen Charakters wird aber auch Einblick in den Menschen Wittgenstein vermittelt und der erst in jüngster Zeit in der Forschung systematisch berücksichtigte enge Zusammenhang seiner Lebensprobleme mit seiner philosophischen Denkweise sichtbar gemacht. Also das ist der krasseste Gegensatz zur textimmanenten Interpretation. Da drin steht jetzt, sagt sie sozusagen geradewegs, der Wittgenstein hat Lebensprobleme gehabt, er hat sich so schwer getan, bestimmte Dinge zu tun. Und diese Lebensprobleme, von denen hier einiges drinnen zu lesen ist, man hat es im Prinzip ja schon gewusst, diese Lebensprobleme sind in einen systematischen Zusammenhang zu bringen mit seiner Arbeit. Das ist die Herausforderung, die hier beschrieben wird. Und das ist doch eine einigermaßen eingreifende Änderung der Methode, wenn das denn so sein sollte. Das heißt nämlich, man sollte nicht danach fragen, um ein Beispiel zu bringen des Regelfolgens, auf welcher Basis zum Beispiel es möglich ist, dass man beim Befolgen einer Regel einer bestimmten Normativität unterliegt, die man aber als Vorschrift, die Regelvorschrift als Regelnormativität nicht in der Welt vorfindet, wie Dinge auf der Straße. Woher kommt es, dass Regeln etwas vorschreiben? Das ist ein ganz typischer wittgensteinianischer Gedankengang. Und man kann textimmanent in den philosophischen Untersuchungen hat man das natürlich lange und breit diskutiert, wo das herkommt. Nach diesem Vorschlag wird so vorgegangen, dass man sagt, dass ein Vorschlag ist, man sollte systematisch damit in Beziehung bringen, was die Lebensprobleme von Wittgenstein sind. Das wird nicht allzu schwer fallen, vielleicht war er zwangsneurotisch oder sonst was, und weil er zwangsneurotisch war, hat er sich immer gefragt, ob er jetzt auch den Regeln entsprechend handelt oder nicht. Das ist streichen Sie es wieder als polemische Zwischenbemerkung. Aber die Art von Fragestellung wird an dieser Stelle suggeriert. Und ich sage Ihnen jetzt, damit es nicht bei der Ilse Sommer-Villa alleine hängen bleibt, sage ich Ihnen ein Zitat, bringe ich Ihnen ein Zitat, in dem Wittgenstein selber so etwas Ähnliches sagt. Sie können also den Gedankengang, den ich Ihnen vorstelle, haben Sie da ein bisschen systematischer geordnet. Das ist ein Zitat, das eben aus Seite 62 steht, das in dem Tagebuch drinnen und heißt das hört sich folgendermaßen an: Die Denkbewegungen in meinem Philosophieren müsste Die Denkbewegung, Entschuldigung, daher kommt auch übrigens Denkbewegung in meinem Philosophieren, müsste sich in der Geschichte meines Geistes, seiner Moralbegriffe und dem Verständnis meiner Lage wiederfinden lassen. Sie haben also an der Stelle vom Inhalt her eine ähnliche Idee. Es geht nicht darum, dass man nur ein Werk hat, sondern das, was in der Philosophie als ein Werk produziert wird, das, woran man arbeitet, die professionelle Seite, reicht nicht, die soll man ergänzen, muss man ergänzen, um einen zweiten Bereich, um den Bereich des Lebens, um die Geschichte meines Geistes, seiner Moralbegriffe, Verständnis meiner Lage. Das ist Anspruch, der für Philosophietreibende, denke ich, ganz verständlich ist. Man kann das, ich habe das zitiert von der Anja Weiberg da unten, die schreibt, es gibt ein Buch,
Es gibt ein Buch, das heißt der Denker als Seiltänzer heißt es, von der Anja Weiberg und Ulrich Arnswald herausgegeben. Und in diesem Buch gibt es einen Beitrag von der Anja Weiberg, Kollegin von mir, mit dem Titel Philosophie und Leben. Der Beitrag beginnt so, für Ludwig Wittgenstein sind Philosophie und Leben untrennbar miteinander verbunden und an beide werden ethische Anforderungen gestellt, die Forderung nach Wahrhaftigkeit im Denken wie im Handeln. Ich schreibe dann dazu, anders gesagt, er verbietet das Schwindeln, keine doppelte Buchführung. Die Situation, wie gesagt, ist für Philosophen bekannt, ist anders als zum Beispiel die Situation, sagen wir mal, einer Biochemikerin. Es ist nicht sehr verbreitet, wenn es überhaupt je vorkommt, dass eine Biochemikerin sich vor der Situation sieht, dass sie sagt, meine Arbeit muss mit meinem Leben zusammenpassen. Sie würden wahrscheinlich zustimmen, ne? Nein, Sie stimmen nicht dazu. Oder? Das ist wieder richtig. Okay, gut, das stimmt. Aber das ist richtig, das hatte ich nicht so gesehen. Aber man könnte mal sagen, die ethische Norm, oder auch eines Physikers natürlich, Atomphysikers, nicht? Es gibt eine Betrachtungsweise, in der diejenige, die wissenschaftlich etwas entwickelt, also sei es ein Medikament, eine Therapiemethode oder eine Waffe, nicht sich einfach ersparen kann die Frage, was wird mit dieser Waffe geschehen. Also der Arbeitsjob, also wenn einer ein Henker ist, dann wird er nur mit da wird er sozusagen nur mit Einschränkung sagen können, also ich mache mein Geschäft gut und ob die Todesstrafe legitim ist oder nicht legitim, das interessiert mich weniger. Nicht? Es gibt in einem viel weiteren Bereich, gebe ich Ihnen recht, und vielleicht ist es sogar ganz generell so, dass es so ist, mit ziemlicher Sicherheit ist es generell so, dass keine Form von professioneller Produktion aus der Frage auszuklammern ist, was damit geschieht und was man dazu tun soll. Also ich beginne da am Anfang mit der Gegenüberstellung von einer Versicherungsagentin und einem Religionslehrer. Ja? Und was ich sage ist, eine Versicherungsagentin darf dreimal geschieden sein, das ist kein großes Problem. Für einen Religionslehrer wird das schwierig. Das ist ein Hinweis darauf, dass es bestimmte Berufe gibt, in denen es deutlicher im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, dass es diesen Zusammenhang gibt. Also wenn, das ist jetzt wirklich das abgetragenste Klischee, aber wenn der Pfarrer sich auf die Kanzel stellt und sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann wird von ihm verlangt werden, dass er kein Verhältnis mit der Frau vom Mesner hat. Das liegt in einer gewissen Weise in der Professionalität des Pfarrerberufes und es liegt nicht in diesem Sinn in der Professionalität des Versicherungsagentenjobs, dass darüber etwas ausgesagt wird. Aber ich nehme sozusagen den Hinweis insofern ernst und Sie haben völlig recht. Es stellt sich natürlich, wenn diese Agentin eine Versicherung vertreten soll, von der sie weiß, die ist eigentlich schon bankrott, dann kann sie sich auch nicht. Also dann gibt es eine legitime Betrachtung, wo man sagt, die kann sie nicht dahinter zurückziehen, dass sie sagt, also ich habe das ja völlig in Ordnung, professionell recherchiert und mitgeteilt. Ja, das ist es eben nicht. Man kann auch im Verkaufen von Versicherungen sozusagen ethisch fehlhandeln oder richtig handeln. Das ist zugegeben. Verschärfe aber meine Betrachtung, also angesichts dieses Einwandes, der gibt mir Gelegenheit, die Betrachtung nochmal zu verschärfen. Zwar insofern, als ich sagen kann, in den genannten Fällen, also nicht im Priesterfall, aber in den Versicherungsagentenfall und im auch würde ich mal sagen, im Biochemikerinnenfall ist es so, dass das, was professionell produziert wird, nicht ganz ausgenommen werden kann von einer zusätzlichen moralischen Betrachtungsweise. Aber wie diese chemischen Verbindungen miteinander interagieren, welche Versuchsanordnungen man macht, damit man was Neues synthetisiert oder herausfindet, wie dieser Pathway funktioniert oder nicht, das ist nicht abhängig davon, ob ich guten Willens bin, ob ich eine gute Gesinnung habe oder sonst was. Das klappt oder klappt nicht. Da kommt irgendjemand drauf, das kann noch so ein Schwein sein, unter Anführungszeichen, draufkommen, wie dieser Pathway funktioniert, ist unabhängig davon, was ich am Abend vorher gemacht habe. Es sei denn, ich habe mich betrunken, aber auch das. Das ist sozusagen an dieser Stelle eine Spezifität, die, das ist jetzt meine Zuspitzung, die beim Wittgenstein überboten wird. Er sagt, es muss die systematische, er sagt es eben selber, das Philosophieren, die Denkbewegungen des Philosophierens, also das, was er als Philosoph professionell produziert, muss sich systematisch beziehen lassen auf seinen moralischen, auf seinen Moralbegriff und auf seinen Geist. Da ist ein erhöhter Konsistenzdruck da drauf. Und das ist das, was ich gemeint habe, dass es etwas ist, was Philosophen eher beschäftigt als andere wissenschaftliche Tätigkeiten, der zum Beispiel damit zusammenhängt, also um es in der Selbstanwendung zu sagen, es ist mir wirklich schwer vorstellbar gewesen, in einer politischen Situation wie der heutigen vor eine Reihe von Leuten zu treten und nichts dazu zu sagen, was da passiert. Ja, das ist, das verlangt der Wittgenstein. Ja, ist nicht ganz richtig. Ich wollte jetzt sagen, eine Wittgenstein-Interpretation der philosophischen Untersuchungen verlangt das nicht. Aber angesichts der Tatsache, dass ich dabei bin, die Grenzen der philosophischen Untersuchungen und das Hinüberschwappen von philosophischer Tätigkeit und Leben zu diskutieren, das ist etwas, was ich vorgehabt habe, ohne gewusst zu haben, wie die Entwicklung sich weitergibt. Angesichts dessen muss ich sozusagen schon extra Blockade reinschalten, um zu sagen, da mache ich nicht diesen weiteren Schritt und versuche also die Gegenwartssituation als eine philosophische Anforderung mit hineinzunehmen in meine philosophische Arbeit. Und dass das möglich ist, dass man quasi in der Philosophie das große Privileg und auch den Fluch hat, sich seine Sache danach ändern zu können, was zum Beispiel jeweils passiert, das ist eine Challenge, das ist eine extreme Herausforderung. Denn, also um es nochmal in der Biochemie zu sagen, wie diese Interaktion von verschiedenen Molekülen miteinander ist, das wird sich nicht ändern, dadurch, dass ich eine andere Einstellung dazu habe. Aber die Sache der Philosophie, was immer diese Sache ist, die kann sich an dieser Stelle ändern. Und die ist eben, die hat diese interessante Interdependenz. Ich weise darauf hin, also es gibt nicht nur, weil ich das, muss ich ein bisschen korrigieren, ich habe mich eben vor einem halben Jahr, als ich beim ähnlichen Thema war, in die Richtung ausgesprochen, dass ich gesagt, das ist ein Wiener Phänomen, dass sich aus, also diese Art von Biografie-Philosophie, ein Wiener Phänomen, das nicht wirklich zusammenpasst mit dem, was international über Wittgenstein geforscht wird. Das muss ich korrigieren. Ein wenig zu spät bin ich draufgekommen, dass es seit 2001 ein Buch gibt, von James Clagge herausgegeben, Wittgenstein Biography and Philosophy, in dem es um ähnliche Thematik geht. Also gibt es einen Beitrag von Alfred Nordman, der beginnt gerade, wie man Wittgensteins Tagebücher liest, und der beginnt gerade
mit dem Zitat, das ich Ihnen angegeben habe, über die systematische Zusammenstimmung von Entwicklung des Geistes und Systematik. Es gibt auch einen sehr instruktiven Beitrag von James Conant über, wie heißt der? Philosophy and Biography, ja. Also gerade ab der Publikation dieses Tagebuches ist das auch wirklich ein Thema, das weiter aufgegriffen wird. Und ich argumentiere in diesem Artikel hier, ich argumentiere dagegen, dass man das ernst nimmt, muss ich sagen, wenn ich auch bestimmte Motive daran gar nicht leugnen möchte. Ich gebe Ihnen zwei Zitate in die Richtung, warum man hier skeptisch sein sollte. Und das sind Zitate, die sich auf Wittgenstein berufen und die aber in einer gewissen Weise jetzt auch gegen den Druck, gegen diesen Homogenitätsdruck auftreten, der leicht entstehen kann, wenn man sich konfrontiert findet mit einer solchen Denkbewegung, ethische Anforderungen, Wahrhaftigkeit im Denken wie im Handeln. Das klingt einfach sehr griffig. Es soll dein Leben nicht unterschieden sein von deiner Arbeit. Das Ethik ist gut, Leben sozusagen zusammenpassen ist gut. Wenn du schon eine Politikerin bist, dann sollst du keine Bezüge haben. Wenn du keine Politikerin mehr bist, das soll sozusagen Politikerinnen sind so ähnlich wie Pastoren. Berufszweig, der ganz besonders im Fokus dieser Homogenitätsforderungen steht. Bevor ich auf die Zitatsweise zu sprechen komme, Ihnen prinzipiell darüber sagen möchte, ist das Folgende. Denken und Handeln, man kann leicht nebeneinander stellen, Denken und Handeln muss dem Denken wie im Handeln, ja, Theorie und Praxis, das muss denselben Gesetzen unterzogen werden. Wenn man sich jetzt Denken und Handeln spezifischer zurechtlegt als philosophische Textproduktion, Argument, Gedanken und Textproduktion und andererseits der Kontext, in dem diese Textproduktion steht und möglich ist, dann wird einem eigentlich schon beim ersten Blick ziemlich klar, dass das zwei komplett andere Bereiche sind. Also der Bereich dessen, wozu ich mich bringe, indem ich in einem professionellen Rahmen eine Tätigkeit vollziehe, die ein gewisses Resultat hat. Dieser Bereich, der verpflichtet ist, Sachgesetzen des jeweiligen Bereiches, ist was anderes, ist einfach anders zu beschreiben. Der funktioniert komplett anders als der Bereich dessen, was da sonst noch da ist. Nicht? Also um es an einer Stelle zu sagen, die mich immer sehr bewegt, wenn ich nach einer Lehrveranstaltung mich im Gasthaus, im Kaffeehaus mit jemandem treffen würde und über irgendwas rede, dann scheint auf der einen Seite da gar nicht viel Unterschied zu sein. Es sind nur 10 Minuten, also wie viel braucht man bis zum nächsten Kaffeehaus? 5 Minuten und dann kann man weiterreden. Dann kann man sozusagen über das, worum es gegangen ist, zum Beispiel weiterreden. Scheint ganz ähnlich zu sein, ist aber kategorial verschieden. Man muss es nicht. Man kann die Lehrveranstaltung im Kaffeehaus auch machen. Muss ich gleich muss ich mich selber einschränken. Aber nach meiner professionellen Auffassung ist es kategorial verschieden. Ich bin hier zu was anderem verpflichtet. Ich lasse mich hier auf ein anderes Spiel ein in einer solchen Situation, als ich mich in einem Kaffeehausgespräch einlasse. Und die Erforderungen, denen ich hier erfüllen muss, zum Beispiel, dass ich mich vorbereite und dass das, was ich sage, bestimmten Kriterien der akademischen Verwertbarkeit und Haltbarkeit entspricht. Solche Kriterien kommen im Kaffeehausgespräch zunächst einmal nicht vor. Das Kaffeehausgespräch hat seinen Charme gerade dadurch, dass man das ein bisschen entspannen kann, dass man da anders umgehen kann. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber du musst ja doch beides, du musst das eine und das andere, dann wird vielleicht ein bisschen deutlicher, dass das ein sehr spezifischer Zwangsfaktor, ein Homogenisierungsfaktor ist, der da drüber liegt. Also um es nicht allzu umwegig zu sagen, am Ende dieser Straße ist der Terror der Moralität. Der Gesinnungsterror, der von den Leuten, die irgendwas produzieren, was gut ist, auch noch fordert, dass sie gute Menschen sind, weil die Forderung nach Wahrhaftigkeit wie im Denken, wie im Handeln auf sie anzuwenden ist. Ich habe Ihnen gesagt, der Wittgenstein ist jemand, der Wittgenstein ist, hat also deutliche Züge eines Terroristen. Wen er terrorisiert hat, ist hauptsächlich mal sich selbst, inklusive dann einiger Leute, also seiner Leute, die sich auch terrorisieren ließen an vielen Stellen, also Leute in seinem Umfeld. Aber so terroristisch war er dann doch nicht, dass er nicht gleich nachher, und das ist meine Antwort auf die Leute, die diese Homogenitätsforderung nehmen. Also es ist doch ganz bemerkenswert, dass so ein Artikel wie der vom Nordman sozusagen volles Licht auf das muss homogen sein, meine Moral und meine Arbeit müssen zusammenpassen, volles Licht da drauf, und jetzt lese ich Ihnen vor, was danach kommt, was er dann als nächsten Eintrag geschrieben hat, mal ohne Kommentar. Wer gegen Mückenschwärme ankämpfen muss, findet es eine wichtige Sache, einige verscheucht zu haben. Aber das ist für den ganz unwichtig, der mit Moskitos nichts zu tun hat. Er war in Norwegen vermutlich gerade an der Stelle. Wenn ich philosophische Fragen löse, habe ich das Gefühl, als hätte ich etwas äußerst Wichtiges für die ganze Menschheit getan, und denke nicht, dass die Dinge mir so ungeheuer wichtig scheinen, oder soll ich sagen, mir so wichtig sind, weil ich von ihnen geplagt werde. Also, ganz zu schweigen davon, dass er, wenn ich mir ein bisschen eine literalkritische Bemerkung gestatte, nach der Bemerkung, wo er von Moralbegriffen und Denkbewegung im Philosophieren redet, von Moskitoschwärmen redet, ja, also dieser kleine Bruch, das trifft ja immer wieder, also sofort runter, nicht? Also kaum, dass du mal ein wunderschönes Wort von Moralbegriff und Geist gesagt hast, Geist, da steht Geist und Moralbegriff, ist ganz fast notgedrungen, dass die nächste Bemerkung von Moskitos die Rede ist. Und was sind die? Das sind nicht einfach Moskitos. Die Moskitos sind die Sachen, die ihn plagen. Ja? Also an der Stelle ist die Moskitoplage und die philosophischen Gedanken, die ihn plagen, sind auf derselben Ebene. Ja? Das sollte man doch mal gleich als erstes bemerken. Und das Zweite, was er dann sagt, ist eben, er hat Gefühle. Wenn ich philosophische Fragen löse, habe ich das Gefühl, als hätte ich etwas äußerst Wichtiges für die ganze Menschheit getan. Und er denkt nicht daran, dass dieses erhabene Gefühl, dass er jetzt für die Menschheit tätig ist, dass das daher kommt, dass es ihm so unter die Haut geht. Also dass das ein erhabenes Gefühl ist, dass etwas mit seiner Lebenssituation zu tun hat. Und was ist die Message davon? Was ist die Message? Die Message ist erstens, selbstverständlich habe ich Gefühle, wenn ich Philosophie betreibe. Und diese Gefühle sind für mich wichtig und nicht auszuklammern, nicht ausblendbar. Aber diese Gefühle sind doch keine Leitlinie, sind doch kein Maßstab. Und was in diesem Zitat drinnen steht, sind genau keine gute Hilfe dafür, die Frage zu beantworten, wie das, was man in der Philosophie macht, für den Rest der Menschen, der nicht von Moskitos geplagt ist, aussieht. Dass ich Gefühle habe, also er widerspricht in einer gewissen Weise direkt dem, was er vorher sagt, als Homogenitätspostulat, dass ich eine geistige Einschätzung habe zusammen mit dem, was ich tue, ist zwar richtig, ist aber keine gute Leitlinie, ist keine gute Hilfe dafür, mir klar zu werden, was das ist. Das heißt, die Frage, wie das einzuschätzen ist, was ich mit meiner Arbeit inklusive meiner Innenzustände denn nun darstelle, muss ich exportieren, muss ich extern zur Verfügung stellen. Ich bringe noch schnell die zweite Sache, die ich auch hier drinnen zitiere und die mir einen ganz, ganz schlagenden Beweis, also ganz, einen ganz eindeutigen, klaren, durchsichtigen Satz darüber, in welche Situation man sich in diesem Zusammenhang bewegt, ergibt. Seite 64 ist das. Solange man auf der Bühne ist, ist man eben Schauspieler, was immer man auch macht. Darüber lohnt sich einiges nachzudenken. Sie können es hier auch nachlesen. In dem Moment, in dem man eine Situation definiert als, da ist eine Bühne und da ist ein Publikum und ich bin auf der Bühne, in dem Moment, man kann ins Burgtheater gehen, wenn man noch nie Theater gesehen hat, wenn man aus einer ganz anderen Kultur kommt, muss man nicht die Strukturierung machen. Nicht? Man kann sozusagen ins Burgtheater gehen und kann die Bühne betrachten als man könnte zum Beispiel die Bühne betrachten als ein Panoptikum, also als ein benthemisches Panoptikum, da ist das Zentrum und vom Zentrum der Bühne aus sieht man, was in den Logen alles vorgeht. Ja? Man stellt sich, es wäre auch mal ganz interessant, sich als Master auf die Bühne zu stellen mit einem Fernrohr und überall in die Logen zu schauen. Wer sagt, dass das nicht der Zweck dieser Veranstaltung ist? Wenn man aber das nicht macht, sondern wenn man den traditionellen Theaterbegriff hat, dann ist man, wenn man auf der Bühne steht, als jemand, der ein Werk repräsentiert, nicht? Der an dieser Stelle demarkiert ist als Produkt einer Situation, als jemand, der sich produzieren muss, ist man definiert im Gegensatz zum Leben. Schauspiel und Leben, kennen Sie alle die Auseinandersetzung. Und jetzt sagt Wittgenstein in diesem Zitat, das Thema Philosophie und Leben, meine Geisteszustände und das, was ich schreibe, hat dieselbe Struktur. Nämlich was? In meinem Schreiben kann zum Beispiel sowas vorkommen wie die Aufgabe, mein Gott, ich muss doch wahrheitsgetreu, ich muss wahrhaftig schreiben. Ich muss etwas produzieren, was diesem Homogenitätspostulat entspricht. Was ist nun der Status einer solchen Aussage, wenn sie im Schreiben vorkommt, auch wenn sie hier drin vorkommt? Was ist der Status einer solchen Aussage? Der Status einer solchen Aussage ist der einer Schauspielerin, die vorne auf der Bühne steht und sagt, glaub mir doch. Das geht in der Regel schief und das ist ein zutiefster Wittgensteinscher eine zutiefst Wittgensteinsche Einsicht, die ich Ihnen sozusagen noch demonstrieren werde, wie das ist. Eine zutiefst Wittgensteinsche Einsicht, in der er sagt, in der Sprache darüber zu reden, dass das, was ich da gerade gesagt habe, ernst zu nehmen ist, das bringt nichts. Ja? Wenn ich es nicht im ersten Durchgang geschafft habe, im zweiten werde ich es noch weniger schaffen. Das ist die Basisthese, eine der Basisthesen des Traktatus. Die Sprache kann nicht darüber reden, was die Bedingungen sind dafür, dass die Sprache die Welt abbildet. Ne? Der Schauspieler kann nicht darüber reden, was die Bedingungen sind, unter denen er etwas glaubwürdig darstellt. Das muss er tun, das muss er tun. Wenn er es tut, funktioniert es, dann hat es einen bestimmten Effekt. Wenn er anfängt, darüber zu reden, das ist jetzt der Punkt, im Traktatus, wenn er anfängt, darüber zu reden, kommt der Wittgenstein und sagt, nein, das ist sinnlos, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Hier gibt es schon ein wenig ein entspannteres Verhältnis dazu, sagt Wittgenstein, das ist einfach schon denkbar, dass jemand sich auf die Bühne stellt und sagt, und auch in seiner Rolle sagt, glaubt mir jetzt, glaubt mir doch, klarerweise gibt es das ja vielfach, ne, das ist ja vielfach und immer wieder ausprobiert worden, ab Pirandello, vor Pirandello sicherlich auch schon. Das ist natürlich möglich, aber es unterliegt einem Gesetz der diminishing returns, es ist eine bestimmte Situation, die eher sekundär ist, mit der man sicherlich nicht dorthin kommt, wo man auf den kritischen Punkt trifft zwischen Publikum und Schauspieler, sondern ein Beginn einer Rotation der Schauspielerposition. Beim Versuch, wenn er noch lauter ist und wenn er es noch öfter sagt, wenn er das, was wahr ist, lauter sagt, als es bisher gesagt hat, vielleicht wird es dann eher wahrgenommen. Sowas in dieser Art und Weise. Und damit lasse ich Sie mal. Danke.